Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hallo, schön, dass du da bist und reinhörst beim Podcast von fürgründer.de. Der 31. Juli rückt näher. Und für viele Selbstständige heißt das, die Steuererklärung muss bald beim Finanzamt sein. Wer keinen Steuerberater hat, das sind ja die meisten Selbstständigen, muss selbst dran. Und genau darum geht es heute. Wie mache ich meine Steuererklärung als Selbstständiger möglichst strukturiert, vollständig und ohne Panik? Und für dieses Thema habe ich mir Unterstützung geholt. Bei mir hier im virtuellen Studio ist Andreas, unser Spezialist für Buchhaltung und Steuern aus der Fürgründer-Redaktion. Hallo, Andreas.
Hallo, René. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Ja, und das zu so einem euphorischen Thema wie der Steuererklärung.
Ja, es ist auf den ersten Blick schreckt es ab. Auf der anderen Seite, wenn man sich damit befasst und dann hat es eine gewisse Logik. Und genau, das Entscheidende ist, dass man einfach einen Überblick hat, was man eigentlich machen muss. Genau.
Gut, dann gehen wir das an. Das klingt ja sehr sachlich. Und insofern, wir haben ja 7 Schritte.
Genau.
Und können, glaube ich, so alle da ganz gut durchführen. Von daher, Andreas, was muss ich denn eigentlich überhaupt tun, um bis zum 31.07.2026, also in einem Monat, meine Steuererklärung zu erledigen?
Also ich sollte mir zunächst mal über meine eigene Situation Gedanken machen. Also in welcher Situation bin ich? Bin ich Freiberufler? Bin ich Gewerbetreibender? Bin ich Kleinunternehmer? Dann muss mir klar sein, welche Steuererklärung ich benötige. Mhm. Also beispielsweise ein Freiberufler braucht zum Beispiel keine Gewerbesteuererklärung. Die braucht wiederum ein Gewerbetreibender. Ein Kleinunternehmer braucht in der Regel keine Umsatzsteuererklärung. Es gibt allerdings Ausnahmen. Diese Dinge muss ich einfach wissen und dann ist es eigentlich, kann man da ganz gezielt vorangehen. Genau.
Du hast ja gerade verschiedene Steuererklärungen genannt. Also vielleicht da nochmal, es ist nicht nur eine Steuererklärung, die jetzt relevant ist, sondern 3, wenn ich richtig mitgezählt habe.
Richtig, also 3 sind es tatsächlich für Gewerbetreibende. Für Freiberufler sind es 2, also die Einkommensteuererklärung und die Umsatzsteuererklärung.
Ja, dann lass uns doch mit der Einkommensteuererklärung starten. Was passiert dort in der Einkommensteuer?
Gut, die Einkommensteuererklärung ist eigentlich mit die komplexeste Steuererklärung. Die betrifft mich als Person und da geht es um meine kompletten Einkünfte in einem Jahr. Also sprich, welche Einkünfte hatte ich? Und das Steuerrecht kennt insgesamt 7 Einkunftsarten. Wenn ich Unternehmer bin, habe ich Gewinneinkunftsarten. Davon gibt es derer 3. Also Gewinn aus selbstständiger Tätigkeit ist gleich freiberuflicher Tätigkeit, Gewinn aus gewerblicher Tätigkeit und die Landwirte gibt es dann auch noch. Also Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft. Haben wir vermutlich jetzt wenig Landwirte hier im Podcast, aber wie gesagt, man muss es wissen, dass es das gibt. Genau, am relevantesten für uns sind natürlich die freiberuflichen Gewinne und die gewerblichen Gewinne und die muss ich dann eben systematisch ermitteln.
Mhm. Du hast gesagt, es gibt ja 7 Einkunftsarten. Was können da noch Einkünfte sein?
Für nebenberuflich Selbstständige gibt es zum Beispiel das Gehalt aus dem Job, also das Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit, wie es so schön heißt. Mhm. Dann kann es natürlich sein, dass ich als Unternehmer möglicherweise eine Mietswohnung habe oder ein Mietshaus. Dann habe ich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Wenn ich zum Beispiel mit Kryptowährungen handle, dann habe ich Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften. Hm. Genau, und wenn ich Kapitalanleger bin, dann habe ich möglicherweise noch Kapitaleinkünfte. Also das kann sehr komplex werden.
Das heißt, für meine Steuererklärung muss ich halt jetzt irgendwie den Gewinn ermitteln. Bleiben wir jetzt mal bei der Selbstständigkeit. Krypto lassen wir erstmal außen vor.
Ja, genau.
Also
ja.
Gewinn aus meiner Selbstständigkeit muss ich ermitteln. Wie mache ich das denn?
Genau, da gibt es im Grunde für Unternehmer 2 Möglichkeiten. Die häufigste für unsere Zielgruppe, würde ich sagen, ist die Einnahmenüberschussrechnung, beziehungsweise die EÜR. Die hat eine relativ einfache Grundlogik. Gewinn ist gleich Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben, vorausgesetzt, dass die Betriebsausgaben größer sind als die Betriebseinnahmen. Ansonsten hätte ich nämlich einen Verlust. Also das ist grundsätzlich eine relativ einfache Logik. Die wird, sagen wir mal, wenn dann Abschreibungen dazukommen, ein bisschen, wird es dann etwas komplexer. Mhm. Und um eine EÜR beim Finanzamt abzugeben, muss ich die Anlage EÜR ausfüllen. Das ist quasi das offizielle Formular für die Einnahmenüberschussrechnung beim Finanzamt. Mhm. Dann, wenn ich jetzt den Gewinn mit der Anlage EÜR ermittelt habe, gibt es in der Einkommensteuererklärung 2 Anlagen, die wichtig sind. Und das ist die Anlage S. Das ist für die Anlage für Selbstständige, für den selbstständigen Gewinn sozusagen und die Anlage G für den gewerblichen Gewinn.
Oh. Okay.
Das muss ich in der Einkommensteuererklärung angeben. Also das heißt, ich ermittle den Gewinn mit der Anlage EWR und übertrage diese ganzen Dinge dann in die entweder Anlage S oder in die Anlage G. Genau.
Okay. Ach, schon mal drei spannende Anlagen jetzt kennengelernt. Kommen wir zu der Umsatzsteuererklärung. Muss die denn jeder Selbstständige abgeben?
Das kommt darauf an. In der Regel müssen es die meisten Selbstständigen müssen es abgeben, weil sie Rechnungen mit Umsatzsteuer stellen. Wenn ich ein Coach bin, dann schreibe ich Rechnungen. Wenn ich Händler bin, dann habe ich eine Kasse und die Kasse hat dann irgendeinen Mehrwertsteuersatz, einen Umsatzsteuersatz. Und das heißt, da muss ich Umsatzsteuer abgeben. Da kommt es natürlich ein bisschen darauf an, ob ich Umsatzsteuervoranmeldungen machen muss. Das hängt ein bisschen von der Höhe der Zahllast ab, die ich im Jahr praktisch erreiche. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über 9.000 Euro an Umsatzsteuer ans Finanzamt zahle, dann muss ich meine Umsatzsteuervoranmeldung monatlich machen. Wenn ich weniger als 2.000 Euro Umsatzsteuer ans Finanzamt pro Jahr bezahle, dann gebe ich nur die Umsatzsteuererklärung ab. Ansonsten gebe ich es dann vierteljährlich ab. Genau, bei der Umsatzsteuererklärung ist es quasi so, das ist mehr oder weniger eine Korrekturrechnung, wenn ich so will. Also ich habe meine Umsatzsteueranmeldungen gemacht, dann errechne ich tatsächlich mal die tatsächlichen Umsatzsteuerzahlungen, die sich aus meiner Buchhaltung ergeben. Und wenn ich dann was nachzahlen muss, dann muss ich das im Rahmen der Umsatzsteuererklärung angeben. Kann auch sein, dass ich eine Umsatzsteuerrückerstattung bekomme, wenn ich eine Umsatzsteuererklärung abgebe. Also diese Möglichkeiten gibt es. Genau.
Und keine Umsatzsteuererklärung kann anfallen für?
Wenn ich Kleinunternehmer bin, dann gebe ich in der Regel keine Umsatzsteuererklärung ab. Allerdings gibt es da für die Kleinunternehmer einen Fallstrick. Und zwar, das ist der Fall, wenn ich im Ausland, also im EU-Ausland einkaufe, dann muss ich nämlich die Umsatzsteuer für meinen EU-Lieferanten, also wenn ich zum Beispiel Google-Werbung mache, muss ich beim deutschen Finanzamt erklären. Das heißt, ich muss sogar eine Umsatzsteuervoranmeldung machen für Google, für Meta, wen auch immer. Und das darf ich dann auch nicht vergessen, weil das Gemeine bei der Umsatzsteuererklärung ist, die Umsatzsteuererklärung muss ich nicht nur abgeben, die muss ich auch ohne Aufforderung, also unaufgefordert bezahlen. Wenn ich die Google-Werbung nicht auf dem Schirm gehabt haben sollte, dann kann es mir passieren, dass ich bei der Betriebsprüfung darauf aufmerksam gemacht werde, lieber Mann, Sie hätten eigentlich Umsatzsteuervoranmeldung machen müssen. Jetzt müssen Sie quasi Umsatzsteuer nachbezahlen für Google plus Verspätungszuschlag plus Zinsen. Also das kann alles passieren. Ja, das muss ich also am Schirm haben für Kleinunternehmer. Das ist also für Kleinunternehmer wirklich eine Falle.
Okay, also da darauf achten, auch wenn ich die Kleinunternehmerregelung mache oder nutze, bin ich nicht direkt von der Umsatzsteuererklärung befreit. Einkommensteuererklärung, Umsatzsteuererklärung, bleibt noch die Gewerbesteuererklärung. Betrifft die Gewerbesteuer alle oder eben nicht?
Die Gewerbesteuererklärung trifft eben nur die Gewerbetreibenden, also nicht die Freiberufler. Also wer Rechtsanwalt ist, Steuerberater ist, der bezahlt keine Gewerbesteuer, muss auch keine Gewerbesteuererklärung abgeben. Also wie gesagt, nur die Gewerbetreibenden müssen das machen. Bei der Gewerbesteuer gibt es natürlich auch wiederum Fallstricke. Da gibt es auch Fallstricke für Freiberufler. Also wenn ein Freiberufler was Gewerbeähnliches mit in sein Unternehmensportfolio mit aufnimmt, wenn der plötzlich anfängt, wenn er Zahnarzt anfängt, Mundwasser zu verkaufen, dann ist das eine gewerbliche Tätigkeit. Dann ist es theoretisch gewerbesteuerpflichtig. Und dann sollten diese Unternehmer schauen, dass sie diese gewerblichen Tätigkeiten vom Hauptbusiness trennen, weil sonst zahlt er auf seinen 1-Millionen-Gewinn als Arzt plötzlich auch Gewerbesteuer und das ist sicherlich nicht so optimal.
Dann lass uns nochmal nach Zielgruppen sortieren. Freiberufler, Kleingewerbe, Kleinunternehmer und nebenberuflich Selbstständige. Also fangen wir mit den Freiberuflern an.
Also der Freiberufler gibt auch in jedem Fall eine Einkommensteuererklärung ab. Er gibt in den meisten Fällen eine Anlage EWR ab, also er ermittelt seinen Gewinn mit der Anlage EWR und er gibt im Rahmen der Einkommensteuererklärung die Anlage S, also erfüllt die Anlage S aus. Das ist Minimum beim Freiberufler. Hinzu kommt beim Freiberufler, dass er natürlich eine Umsatzsteuererklärung abgibt. Eine Gewerbesteuererklärung gibt er grundsätzlich nicht ab.
Okay, dann lass uns mit den Gewerbetreibenden, den Kleingewerbe weitermachen.
Genau, da mache ich auf alle Fälle eine Einkommensteuererklärung mit der Anlage EWR in den meisten Fällen. Und dafür fülle ich dann die Anlage G in der Einkommensteuererklärung aus. Umsatzsteuererklärung muss ich prüfen. In den meisten Fällen muss ich es machen. Also es sei denn, ich bin Kleinunternehmer. Gewerbesteuererklärung grundsätzlich ja. Allerdings gibt es da einen Freibetrag von 24.500 Euro. Wenn ich diese Grenze überschreite, dann muss ich eine Gewerbesteuererklärung abgeben. Genau.
Mhm. Dann die Kleinunternehmer.
Kleinunternehmer, in jedem Fall eine Einkommensteuererklärung mit der Anlage EWR. Umsatzsteuer darf ich nicht ignorieren, wenn ich irgendwelche Sachverhalte habe, die zu einer Umsatzsteuerpflicht führen, sprich Google-Einkäufe im EU-Ausland, dann muss ich das tun. Gewerbesteuer, in der Regel mache ich das nicht, weil ich habe ja eine Grenze, eine Umsatzgrenze von 25.000 Euro. Da werde ich vermutlich nicht über die 24.500 Euro hinauskommen. Theoretisch ist sowas möglich. Und dann muss ich halt eine Gewerbesteuererklärung auch noch abgeben, genau.
Ja, und bleiben noch die nebenberuflich Selbstständigen.
Die nebenberuflich Selbstständigen geben eine Einkommensteuererklärung ab, müssen in dieser Einkommensteuererklärung die Anlage N für nicht selbstständige Einkünfte abgeben und den Gewinn aus der Selbstständigkeit über die Anlage EWR ermitteln, dann entweder als Anlage S, also als freiberuflichen Gewinn oder als gewerblichen Gewinn mit der Anlage G. Kommt hinzu, Gewerbesteuer kann eine Rolle spielen. Bei nebenberuflich Selbstständigen ist es eher ein theoretischer Fall, würde ich mal sagen.
Okay. Ja, was ist dann, jetzt haben wir diesen ersten Schritt, Überblick verschaffen. Was ist da häufig dann ein Fehler?
Gut, also wie gesagt, das Allerwichtigste ist, dass ich eben mir Orientierung verschaffe. Wenn ich jetzt einfach loslege mit den, was weiß ich, wenn ich jetzt einfach dann hier reingehen, Elster, und einfach das Tippen anfange, ohne zu wissen, was ich eigentlich tun muss, dann ist es einfach nicht optimal. Ich muss vor allen Dingen meine Unterlagen sortieren, die ich benötige. Also sprich, ich muss halt vorab den Gewinn ermittelt haben. Das heißt, ich muss meine Buchhaltung beieinander haben. Meine Buchhaltung muss vollständig sein. Das ist eigentlich das Entscheidende. Also ich muss meine Situation klar machen, welche Steuererklärungen kommen für mich in Frage, und der nächste Schritt ist einfach vollständige Buchhaltung.
Okay, ja, das ist ein gutes Stichwort, der Übergang zum zweiten Schritt. Also Schritt 1 war Orientierung, klären, welche Anlagen und Erklärungen überhaupt relevant sind. Danach die Grundlagen, sind alle Unterlagen da, ist die Buchhaltung komplett und fehlt nicht vielleicht noch irgendwo ein Beleg?
Genau, also ich muss im Prinzip schauen, dass meine Buchhaltung komplett ist. Im Idealfall habe ich das mit einer Buchhaltungssoftware gemacht. Da kann ich davon ausgehen, dass es komplett ist. Wenn ich monatlich meine Belege buche, dann kann ich davon ausgehen, dass es komplett ist. Da habe ich dann auch die besten Voraussetzungen dafür, die Anlage EWR auszufüllen. Also ich muss checken, sind meine Kundenrechnungen komplett? Sind alle Zahlungseingänge gecheckt? Ist da jeweils ein Beleg vorhanden? Sind alle Lieferantenrechnungen vorhanden? Sind alle Betriebsausgaben einschließlich Quittungen, einschließlich irgendwelche sonstigen kleinen Dinge? Ist das alles komplett? Das ist die Grundvoraussetzung. Genau, sind auch alle betrieblichen Anschaffungen erfasst? Also habe ich irgendwie Investitionen getätigt? Habe ich mir einen PC gekauft? Habe ich Büromobiliar gekauft? Solche Dinge. Also das muss einfach komplett sein.
Ja, hier auch nochmal an den Spruch erinnert, keine Zahlung ohne Beleg. Insofern alles, was irgendwie über mein Geschäftskonto geflossen ist oder aus meiner Kasse, muss belegbar sein. So, da gilt es jetzt, das alles zusammenzutragen.
Genau.
Jetzt sitze ich also vor dem Rechner. Also irgendwann muss ich mich ja trotzdem an den Rechner setzen, um eine Steuererklärung zu machen. Die wird ja heutzutage digital gemacht. Wo fange ich dann jetzt am besten an?
Am besten fangen wir mit den Einnahmen an. Also gibt es einen Grundsatz. Also du darfst keinesfalls eine Einnahme vergessen. Da ist das Finanzamt empfindlich. Wenn du eine Einnahme vergisst, unterstellt dir das Finanzamt, du möchtest Steuern hinterziehen. Also das ist krass formuliert, aber genauso ist es. Das heißt, du darfst keine Kundenrechnung vergessen, darfst keine Bareinnahme vergessen. Auch so Zahlungsanbieter wie PayPal oder Stripe darf man nicht vergessen. Auch so Plattformumsätze wie Digistore, Amazon oder eBay. Sowas darf man einfach nicht vergessen. Die Einnahmenseite muss komplett sein, weil sonst habe ich eventuell ein rechtliches Problem. Natürlich, die Ausgabenseite muss natürlich auch komplett sein. Ja, das ist einfach auch wichtig.
Ja, aber Einnahmen zuerst, dann auf die Ausgaben schauen.
Genau, weil bei den Ausgaben, also im Finanzamt ist es grundsätzlich egal, ob ich eine Ausgabe vergesse. Das Finanzamt, im Gegenteil, das Finanzamt hat da gar nichts dagegen. Also, weil im Zweifel wird dann dein Gewinn höher. Du hast zwar Geld ausgegeben, aber dein Gewinn ist trotzdem nicht so niedrig, wie er eigentlich durch die Ausgabe sein sollte. Ja. Das ist dem Finanzamt wurscht. Also wenn du eine Ausgabe vergisst, kommst du nicht ins Gefängnis, sondern du zahlst einfach nur zu viel Steuer.
Das ist aber ein Punkt, den möchten wir eigentlich vermeiden. Das heißt, ich sollte mich tunlichst darum bemühen, Belege für Zahlungen zu organisieren. Aber was ist dann in der Praxis mit verlorenen oder vergessenen Belegen?
Genau, wenn ich einen Beleg vergessen habe, gibt es ein Instrument und das ist der sogenannte Eigenbeleg. Also im ersten Schritt sollte ich natürlich schauen, dass ich von meinem Lieferanten oder von meinem Geschäftspartner die Rechnung bekomme. Da rufe ich an oder melde ich an und sage, brauche eine Rechnungskopie. Dann ist das Thema erledigt. Sollte das nicht möglich sein, beispielsweise bei so Dingen wie Parkbelegen auf irgendwelchen Messen oder irgendwelche Quittungen, dann kann ich einen sogenannten Eigenbeleg erstellen. Da muss ich dann quasi nachweisen, aha, ich habe diese Ausgabe gehabt an dem und dem Tag, wegen diesem und diesem Anlass. Und dann wird das Finanzamt einen solchen Eigenbeleg auch akzeptieren, wenn man es nicht übertreibt. Also sagen wir mal, wenn ich 90% meiner Buchhaltung mit Eigenbelegen, dann kann es sein, dass ich ein Problem beim Finanzamt bekomme. Dann werden die wahrscheinlich sagen, Junge, du hast deine Buchhaltung nicht im Griff, jetzt schätzen wir mal ein bisschen, was du so alles verdient haben könntest. Und das ist meistens dann schlecht.
Es ist jetzt ein bisschen spät, darauf hinzuweisen, haltet eure Buchhaltung unterjährig sauber, sammelt alle Belege. Also den Hinweis kann man jetzt nur vorwärtsgewandt geben. Aber genau, für alle klar. Die jetzt im Prinzip vielleicht den einen oder anderen Beleg nicht mehr parat haben, der Eigenbeleg ist da nochmal eine Möglichkeit. Oder eben dann nochmal nachzufragen, okay, könnt ihr mir den Beleg hierfür und dafür schicken. Du hast gesagt, das Finanzamt, dem ist es im Prinzip erstmal egal, ob ich einen Beleg für eine Ausgabe vergesse. Was aber, glaube ich, dem Finanzamt nicht egal ist, wenn ich einen Beleg für eine Ausgabe einreiche, die gar keine betriebliche Ausgabe ist. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen kurz.
Absolut. Also das Finanzamt, also Betriebsausgaben dienen dazu, dein Unternehmen quasi zu befeuern. Das ist quasi der Treibstoff für dein Unternehmen. Das sind quasi die sogenannten Produktionsfaktoren, die du brauchst, um deine Leistung zu erstellen. Betriebsausgaben sollen nicht dem persönlichen Luxus und dem Pläsier des Unternehmers dienen. Also Finanzamt möchte keine Luxusfinanzierung machen mit Betriebsausgaben. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und also so Dinge wie, was weiß ich, kann ich meinen Ferrari absetzen, weil ich Zahnarzt bin und gerade meine Patienten besuche, sowas mag das Finanzamt nicht, sowas wird das Finanzamt auch nicht akzeptieren.
Mhm. Genau. Andreas, es ist ja auch so, dass jetzt nicht alle Dinge gleich automatisch Einnahmen und Ausgaben in der Buchhaltung sind. Also Dinge, die jetzt vielleicht nicht in der Buchhaltung auftauchen. Was hat es damit auf sich?
Genau, da gibt es ein paar Punkte, die oft vergessen werden. Und zum Beispiel Kosten von Arbeitszimmer und Homeoffice. Ich kann, wenn ich ein Arbeitszimmer habe oder wenn ich von zu Hause aus arbeite, kann ich Kosten absetzen. Mhm. Ich kann zum Beispiel, auch wenn ich kein Geschäftsfahrzeug habe, kann ich Fahrtkosten, die beruflich bedingt sind und die ich nachweisen kann, absetzen. Dann, wenn ich oft auf Geschäftsreisen bin, also ich kann zwar grundsätzlich Verpflegungen nicht von der Steuer absetzen, also ich kann meine Supermarkteinkäufe nicht von der Steuer absetzen, aber ich kann sagen, okay, ich habe höheren Aufwand für Verpflegung gehabt auf Geschäftsreisen, da gibt es eine sogenannte Verpflegungspauschale. Also das sollte man definitiv auf dem Schirm haben. Mhm. Oder wenn ich zum Beispiel private Gegenstände habe, die ich fürs Business benutze, also meinetwegen, ich war Angestellter und mache mich selbstständig, ich habe dann irgendwie einen Schreibtisch mir irgendwann mal gekauft. Mhm. Wenn dieser Schreibtisch noch einen bestimmten Wert haben sollte, dann macht es absolut Sinn, den ins Betriebsvermögen einzulegen und dann abzuschreiben. Also da kann man ein paar Euro Steuern auf alle Fälle sparen. Mhm. Oder dann auch die anteiligen Telefon- und Internetkosten, wenn es privat bezahlt wird. Also sowas kann man auch machen.
Ja.
Aber wie gesagt, diese Dinge muss ich eben aktiv ermitteln, weil die tauchen in der normalen Buchhaltung nicht auf. Also die wird mir auch kein Lexware, kein Safdesk oder kein Buchhaltungsprogramm darauf aufmerksam machen, sondern da muss ich mir selber drum kümmern. Genau.
Mhm. Was kann ich dann tun, um das dann auch plausibel vielleicht aufzulisten?
Gut, also wenn ich jetzt zum Beispiel, also nehmen wir mal die Verpflegungspauschale. Also ich habe eine dreitägige Geschäftsreise. Da habe ich einen Anreisetag und einen Abreisetag. Da kann ich 14 Euro für Anreise und Abreise jeweils ansetzen, also in Summe 28 Euro. Mhm. Und für jeden Auswärtstag kann ich ebenfalls für Verpflegung 28 Euro absetzen. Da muss ich halt einfach hergehen und eine Liste machen, wo war ich, welche Reisen habe ich getätigt. Das muss ich ja plausibel machen, wenn ich eine Messe besucht habe oder was weiß ich, irgendeine Internetkonferenz in Berlin. Dann muss ich jetzt sagen, okay, war auf der Konferenz, da habe ich möglicherweise auch eine Eintrittskarte mir gekauft und dann kann ich halt sagen, okay, ich war da auf Geschäftsreise und setze diese Verpflegungspauschale einfach ab.
Genau. Ja. So, dann haben wir jetzt im Prinzip die Unterlagen und die Buchhaltung vervollständigt. Alle Einnahmen, Ausgaben, Belege, Kontobewegungen sind hoffentlich sortiert. Jetzt kommen wir zum Herzstück. Du hast das ja vorhin schon erwähnt, die Gewinnermittlung mit der Einnahmenüberschussrechnung.
Genau. Das ist die Einnahmenüberschussrechnung und dazu muss ich quasi die Anlage EWR ausfüllen. Das ist in Elster, das macht man in Elster, das kann man in Elster machen oder man macht es mit einer Steuersoftware, aber da kommen wir ja noch zu den Tools. Fakt ist, die Einnahmenüberschussrechnung in Elster ist vergleichsweise gut zu handeln, würde ich mal sagen. Wir haben da auch ein eigenes Video, da haben wir einen eigenen Ratgeber, da haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das machen kann. Wie gesagt, ich erfasse zunächst mal meine persönlichen Daten, dann erfasse ich meine Betriebseinnahmen, meine Betriebsausgaben. Da muss ich dann auch meine Investitionen erfassen, also sprich mein Anlagevermögen, was ich im Betrieb an Vermögen habe. Meinetwegen meine PCs, meine Büroeinrichtung. Und daraus ergibt sich dann eben ein Gewinn, den ich dann in die entsprechenden Anlagen in der Einkommensteuererklärung erfasse.
Genau. Ja. Ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, was quasi alles, also dass die Einnahmen besonders sensibel und gut eingetragen werden sollten. Alle Kundenrechnungen, alle Honorare, weil wenn dem Finanzamt da was auffällt, dann schauen die auch nochmal viel stärker hin und schätzen im Zweifel.
Dann werden die dann strenger, genau, ja, das kann man so sagen.
Ich auch. Bei den Ausgaben hattest du vorhin auch schon gesagt, sie müssen betrieblich veranlasst sein, also ganz, ganz wichtig. Sie müssen im Zusammenhang mit der selbstständigen Tätigkeit stehen. Das sind natürlich dann Software, Büromaterial, auch Kosten. Naja, wenn ich den Steuerberater habe, dann wird der jetzt für mich die Anlage EÖR ausfüllen, vermutlich. Aber auch, ich glaube, das ist wichtig und das vergessen viele, Fortbildung. Also habe ich irgendwo irgendwelche Online-Kurse
zum Beispiel, genau,
vielleicht gekauft. Dann kann ich das dort mit reinpacken. Genau. Betriebsnotwendig hatten wir schon ein bisschen definiert. Vielleicht schauen wir nochmal, was ist mit Dingen, die ich privat und geschäftlich nutze?
Genau, bei der privaten und geschäftlichen Nutzung gibt es ein Klassiker, ist ein Firmenfahrzeug. Also wenn ich tatsächlich ein Firmenfahrzeug habe, das kann ich machen, wenn ich ein Fahrzeug tatsächlich mehr als 50% betrieblich nutze, dann muss ich ein Firmenfahrzeug versteuern. Ich habe auf alle Fälle einen Privatanteil und den muss ich entweder mit der 1%-Regelung versteuern oder mit dem Fahrtenbuch. Fahrtenbuch ist relativ komplex, ist sehr streng. Fahrtenbuch muss grundsätzlich eigentlich handschriftlich geführt werden. Mittlerweile gibt es aber auch die elektronischen Fahrtenbücher, die mit Zweifel vorzuziehen sind. In der Regel werden die elektronischen Fahrtenbücher anerkannt, wenn sie sauber geführt werden. Handschriftliche Fahrtenbücher sind nahezu unmöglich beim Finanzamt durchzubekommen.
Okay.
Also aus persönlicher Erfahrung kennt Steuerberater, die auch selbst Steuerberater, die ihre Fahrtenbücher handschriftlich erfassen, scheitern oft beim Finanzamt. Da macht der Betriebsprüfer einfach nicht mit. Das Problem ist, das Fahrtenbuch lohnt sich grundsätzlich, wenn ich ein teures Auto habe. Also wenn ich ein sehr teures Auto habe, das ist bei Steuerberatern ja oft mal der Fall, dann ist die 1%-Regelung ungünstig. Und da ist natürlich Fahrtenbuch perfekt. Mhm. Und das muss aber dann wirklich hundertprozentig wasserdicht sein. Da muss wirklich jede Fahrt erfasst sein. Und wenn ich die Fahrt, was weiß ich, zum Supermarkt vergessen haben sollte, dann wird das komplette Fahrtenbuch nicht akzeptiert und dann muss ich es mit der 1%-Regelung versteuern.
Okay, also da genau aufpassen. Das ist ja dann, sagen wir, das Firmenfahrzeug ist schon relativ groß, aber nehmen wir mal das Handy, was ja jeder von uns hat. Und viele Freiberufler haben dann wahrscheinlich ein Handy privat, nutzen das aber auch beruflich. Dann können Sie das ja auch ansetzen.
Nutzen es auch beruflich, ja. Im Prinzip kann man beim Handy sagen, 50% der Kosten, jetzt egal, kann ich betrieblich nutzen. Also angenommen ist ein Geschäftshandy, dann wird der natürlich sagen, okay, kannst du nachweisen, dass du es nur zu 100% benutzt? Also wenn ich zwei Handys habe, das eine ist Business, das andere ist privat, dann ist es klar, dann ist es easy. Aber wenn ich jetzt ein privates Handy habe, kann ich es zu 50% betrieblich nutzen. Also es sollte immer funktionieren. Das ist genau.
Also da nochmal drauf achten, ne? Der betriebliche Anteil von solchen gemischt genutzten Dingen, also auch zum Beispiel das Internet, was ich zu Hause schon privat habe, kann ich natürlich dann auch zum Teil beruflich nutzen, kann ich absetzen. Wenn ich den Laptop so und so nutze, dann muss ich halt schauen. Also der betriebliche Anteil gehört dann in meine Steuererklärung.
Genau.
Ja. Okay. Also nicht einfach zu 100% ansetzen. Wo landet dann der Gewinn in der Steuererklärung?
Genau, der Gewinn wird in die Anlage S oder die Anlage G eingetragen, je nachdem, ob ich freiberuflich bin oder ob ich gewerbetreibend bin.
Kann ich jetzt bei der Steuererklärung noch Steuern sparen? Ist eine Frage, die jetzt in, wir jetzt diesen Schritt, dritten Schritt abgeschlossen haben, die jetzt natürlich viele interessiert. Also kann ich Betriebsausgaben optimieren, Steuern sparen? Was geht da jetzt noch?
Genau, also dann nehmen wir das Thema mit der Verpflegungspauschale, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Also da gibt es ja keinen Beleg. Bei Pauschalen gibt es grundsätzlich immer keinen Beleg. Das heißt, an diese Dinge muss ich einfach denken. Das heißt, wenn ich auf Geschäftsreisen bin, sollte ich die Verpflegungspauschale auf alle Fälle nutzen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich oft auf Geschäftsreisen bin. Also wenn du nur einmal im Jahr auf Geschäftsreise bin und das ist, dann ist es vielleicht, dann fällt sich so ins Gewicht. Aber wenn ich, sagen wir mal, einen ganzen Monat auf Geschäftsreise bin, zusammengezählt, dann macht es definitiv bemerkbar. Also das können dann schon ein paar bis zu 1.000 Euro pro Jahr sein, die mir dann herschenken würde, wenn man es nicht machen würde. Dann kommt natürlich das Homeoffice dazu. Mhm. Und da gibt es im Prinzip zwei Regeln. Also nehmen wir mal an, ich wohne zur Miete und ich habe ein abgeschlossenes Arbeitszimmer und das ist Voraussetzung. Mhm. Dann kann ich dieses abgeschlossene Arbeitszimmer anteilig mit anteiligen Miet- und Nebenkosten absetzen. Mhm. Genau, da kann ich dann wirklich alles machen. Da kann ich dann sagen, okay, ich hatte die und die Miete, ich hatte die und die Hausmeisterkosten in der Nebenkostenabrechnung, beziehungsweise ich sage dann, okay, ich setze die komplette anteilige Warmmiete ab. Das kommt immer darauf an, wann die Nebenkostenabrechnung erscheint. Aber das ist grundsätzlich möglich. Das Finanzamt ist allerdings durchaus streng beim Homeoffice. Also die fragen danach. Und also persönlich habe ich es erlebt, dass ich einen Fragebogen geschickt bekommen habe mit einem fünfseitigen Fragebogen. Da musste dann rein die Nebenkosten abrechnen und da musste rein der Mietvertrag, da musste der Grundriss der Wohnung rein, um nachzuweisen, okay, dieses Zimmer ist mein Arbeitszimmer, da mussten Fotos von dem Zimmer rein, da musste nachher wirklich alles Private, also da durfte nichts Privates drin sein, das musste ein reinrassiges Arbeitszimmer sozusagen sein. Und wenn man das sauber dokumentiert und belegt, kann man es auch durchsetzen. Also persönlich, mir ist es gelungen, mein Arbeitszimmer zum Beispiel abzusetzen. Das hat funktioniert. Also das waren dann doch anteilige Kosten von gut 3.600 Euro pro Jahr, die man dann absetzen kann. Und das macht sich dann schon bemerkbar. Ja.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Was ist die Voraussetzung für einen... Wirklich zu sagen, okay, ich habe hier auch wirklich ein Arbeitszimmer?
Also die Voraussetzung ist, dass ich es wirklich ausschließlich betrieblich nutze. Also das ganze 10%, was Privates drinstehen. Vielleicht nicht unbedingt mein Heimtrainer, aber wenn ich jetzt ein Bücherregal habe, wo neben Fachliteratur auch mal der Goethe drinsteht, dann wird das Finanzamt sagen, okay, ist in Ordnung, passt.
Sind Durchgangszimmer okay?
Durchgangszimmer sind nicht okay. Also Durchgangszimmer, es muss ein eigenständiges abgeschlossenes Zimmer sein. Genau.
Du hattest ja gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn ich jetzt diesen eigenen Raum nicht habe, habe ich eine Homeoffice-Möglichkeit?
Dann habe ich eine Homeoffice-Möglichkeit und zwar mit der Homeoffice-Pauschale. Die beträgt pro Arbeitstag im Homeoffice 6 Euro, gilt für 210 Arbeitstage im Jahr. Also da kommt man auch gut hin. Mhm. Weil im Regel hat ein Geschäftsjahr, wenn man es von Montag bis Freitag rechnet, 250 Arbeitstage. Und da komme ich mit den 210 Tagen gut hin und kann sogar noch auf Geschäftsreise gehen und in Urlaub gehen. Und das heißt, ich kann 1260 Euro als Homeoffice-Pauschale absetzen. Genau.
Noch eine Variante, wenn mir quasi das Haus gehört oder die Wohnung, in der ich wohne, wie sieht es da mit dem Arbeitszimmer aus?
Da ist es eher ratsam, also in den meisten Fällen ist es eher ratsam, die Homeoffice-Pauschale zu wählen und da definitiv kein eigenes Arbeitszimmer einzurichten. Also da würde ich dann den Heimtrainer in mein Arbeitszimmer packen, um dem Finanzamt zu zeigen, dass das Zimmer nutze ich auch privat, weil beim Arbeitszimmer in meiner eigenen Immobilie, da ist sogar das Finanzamt scharf drauf, dass du ein eigenes Arbeitszimmer hast. Man kann dann zwar irgendwelche Anschaffungskosten der Immobilie fürs Erste absetzen, aber sobald ich meine Selbstständigkeit aufgebe, dann ist quasi dieses häusliche Arbeitszimmer eine Betriebsentnahme und die muss ich dann in voller Höhe versteuern und in der Regel sind diese nachträglichen Versteuerungen höher als den Vorteil, den ich durch Abschreibungen und so weiter für das Arbeitszimmer hatte. Also da sollte man wirklich aufpassen.
Okay, also da Achtung. Über das Thema Versteuerung von Fahrten mit dem PKW zu Kunden und Terminen hatten wir schon gesprochen. Also da immer darauf achten, wie hoch der betriebliche Anteil ist. Dann eben Fahrtenbuch, 1%-Methode. Da haben wir auch auf fürgründer.de sehr, sehr viel Infos zu.
Vielleicht dazu eine Ergänzung, der private PKW. Wir haben ja gesagt, beim betrieblichen PKW muss ich ein strenges Fahrtenbuch führen. Wenn ich jetzt meinem privaten PKW eine Fahrt mache, dann muss ich es einfach dokumentieren. Also wenn ich nachweisen kann, okay, ich war da beim Kunden, hab da in meine Excel-Tabelle diese ganzen Dinge eingetragen und ich kann das wirklich nachweisen, dann muss ich also nicht jede Fahrt aufzeichnen, sondern dann reicht es mir, beim privaten PKW ausschließlich die Kundenfahrten oder die beruflichen Fahrten aufzuzeichnen. Und dann kann ich hier Kosten geltend machen, ob das Mautgebühren sind, ob das Tankgebühren sind und so weiter. Also das geht dann. Sowas sollte man denken, weil man das beim privaten PKW natürlich vergessen kann.
Ja. Ganz wichtig an dieser Stelle die Nachfrage, wenn ich dann zu schnell auf dem Weg zum Kunden war, wie sieht es mit dem Ticket aus, was ich für zu schnelles Fahren bekomme?
Also Strafzettel kann ich leider nicht von der Steuer absetzen. Selbst wenn ich argumentiere, wenn ich nicht, 10 Ampeln überfahren hätte.
Musste doch, ja. Ganz schnell.
Hätte ich meinen Kundentermin verpasst und hätte, also insofern, also ich kann natürlich aus Sicht des Unternehmers sagen, das sind doch Betriebsausgaben, aber Finanzamt ist in diesen Dingen knallhart und gnadenlos.
Genau. Gilt, glaube ich, auch für das Ticket für Falschparken. Also ich kann einen Parkschein absetzen, das ja. Aber den Strafzettel für Falschparken,
das geht leider nicht
mit einem Parkticket zu verwechseln. Verpflegungspauschalen hatten wir auch schon kurz angesprochen. Ich glaube, vielleicht da nochmal auch dieses Szenario, zum Beispiel Freiberufler, die zur Frankfurter Buchmesse fahren, dass da dann häufig wahrscheinlich gar nicht so sehr drauf geachtet wird. Ja, Mensch, das war doch beruflich veranlasst, da kann ich doch meine Zugtickets, meine Übernachtungskosten, oder? Wie sieht's aus?
Also sage mal so, wenn ich die Frankfurter Buchmesse als Betrieb für mich betrieblich notwendige Messe ansehe, weil ich tatsächlich Autor bin oder weil ich im Medienbusiness unterwegs bin, dann kann das durchaus eine Geschäftsreise sein, das ist ganz klar. Mhm. Da kann ich dann auch die Hotelübernachtung absetzen. Ich komme in die Verpflegungspauschale, haben wir schon genannt. Wenn ich jetzt aber sagen soll, wunderbar, liebe Lebenspartnerin oder lieber Lebenspartner, jetzt fahren wir zur Frankfurter Buchmesse, da lassen wir es uns richtig gut gehen, da gehen wir in ein schickes Hotel. Dann wird das Finanzamt diese Dinge nicht akzeptieren. Also irgendwelche privaten Luxusdinge auf Geschäftsreisen wird das Finanzamt nicht akzeptieren. Oder wenn ihr dann sagt, okay, den Opernbesuch, den setzt ihr dann auch noch ab. Das geht dann leider nicht.
Ja, auch da gut trennen, wenn man einen Tag verlängert, das ist okay, aber dann diese Hotelübernachtung nicht mit einreichen. Kann natürlich sein, dass das Finanzamt da nicht genau hinschaut, weil natürlich auch nicht alles super genau und andauernd geprüft wird. Aber hin und wieder gibt es ja Betriebsprüfungen und dann wird eben genau geschaut. Und dann kann es schon auffallen, dass die Buchmesse ja gar nicht 2 Wochen gedauert hat, sondern nur eine. Insofern da nicht übertreiben. Apropos nicht übertreiben, was ist mit Geschäftsessen?
Genau, beim Geschäftsessen Ich meine, das war ja früher tatsächlich eine klassische Methode von Selbstständigen, hier Betriebsausgaben zu produzieren. Deswegen ist das Finanzamt da relativ streng. Es gibt eine ganz klare Regel. Ich kann Geschäftsessen von der Nettosumme her zu 70% betrieblich absetzen. Zu 30% muss ich privat teilen. Dann muss ich aber ein Geschäftsessen auch sauber dokumentieren. Das heißt, ich muss sagen, was war der Anlass dieses Geschäftsessen? Da muss ich dann meine Geschäftspartner benennen, die ich bei diesem Geschäftsessen bewirtet habe. Und das muss wirklich ein guter Grund sein, dass wenn ich sage, okay, ich treffe mich mit meinem Softwareentwickler und mache ein Arbeitsessen für meine neue Website, wenn ich das sauber dokumentieren kann, ist es wunderbar. Wenn ich aber nur hinschreibe, war mit Geschäftspartner XY essen, und begründe das nicht, dann wird das Finanzamt diesen Bewirtungsbeleg ablehnen.
Und das ist auch etwas, was unsere Office-Managerin Danae regelmäßig bei uns einfordert, wenn wir ihr Quittungen aus dem Restaurant hinlegen, dass wir immer nochmal ergänzen, wer war dabei und so weiter. Ja, das vergisst man schnell, weil man muss ja immer aufschreiben, händisch. Also insofern, ja, ich kenne das.
Genau, apropos Eigenbeleg, wenn jetzt zum Beispiel ein Gastronom keinen klassischen Bewirtungsbeleg ausdrucken kann, dass solche Gastronomen soll es geben, dann kann ich das mit einem Eigenbeleg machen. Wenn ich das auf dem Eigenbeleg sauber dokumentiere, ist das auch okay. Also es geht.
Aber auch da gilt, es sollte nicht die Regel sein, sonst wird das Finanzamt genauer hinschauen, sondern eher die Ausnahme, dass ich mir für Geschäftsessen einen Eigenbeleg ausstellen muss. Abschreibung. Andreas, warum sind die beim Steuersparen so wichtig?
Gut, Abschreibungen wirken, also ich kaufe mir zum Beispiel eine Büroeinrichtung, sagen wir mal für 13.000 Euro. Das ist eine gute Zahl, weil eine Büroeinrichtung kann ich für 13 Jahre abschreiben. Das heißt, wenn ich mir sowas kaufe, dann kann ich im ersten Geschäftsjahr nicht 13.000 Euro absetzen, sondern nur 1.000 Euro. Das heißt, eine größere Abschreibung wirkt nicht sofort als Ausgabe. Ja, das heißt, da gibt es also verschiedene Fälle für verschiedene Typen von Abschreibungen für verschiedene Investitionsgüter in verschiedenen Preiskategorien. Also wenn ich mir Güter anschaffe, beispielsweise Werkzeug in einem Preisbereich bis 250 Euro, dann kann ich solche Dinge zum Beispiel sofort abschreiben. Das wirkt dann wie eine Betriebsausgabe, wirkt sofort steuerlich in voller Höhe. Dann gibt es die sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter, die sogenannten GWG-Güter. Das sind Güter im Preisbereich zwischen 200 Euro und 800 Euro. Zum Beispiel, ich kaufe mir ein Mikrofon für mein Tonstudio oder ich kaufe mir einen Monitor für mein Tonstudio. Da kann ich das ebenfalls sofort im ersten Geschäftsjahr komplett abschreiben, zu 100%. Ja. Dann gibt es die sogenannte Pool-Abschreibung. Die gilt für Wirtschaftsgüter im Preisbereich zwischen 250 Euro und 1.000 Euro. Also wenn jetzt zum Beispiel verschiedene in einem Jahr wenige Güter im Bereich bis 800 Euro gekauft, aber dafür sehr viele Güter im Bereich bis 1.000 Euro, und dann kann ich sagen, okay, ich mache diese GWG-Sofortabschreibung nicht, sondern ich lege einen Abschreibungspool an, wo ich diese ganzen Dinge, auch die Geräte ab 250 Euro reinpacke und schreibe die dann pauschal über 5 Jahre ab. Das ist dann auch vollkommen egal, was das ist und welche Abschreibungsdauer man normalerweise für so ein Typ von Wirtschaftsgut nehmen würde. Ja, also das ist dann quasi so eine pauschale Abschreibung. Die Pool-Abschreibung, wie gesagt, da muss ich mich entscheiden. Also entweder ich mache die GWG-Abschreibung bis 800 Euro oder ich mache die Pool-Abschreibung. Beides geht nicht.
Okay.
Und ich kann mir dann praktisch pro Geschäftsjahr entscheiden, was mache ich. Mache ich GWG oder mache ich Pool? Dann kann es eben sein, dass ich in meiner Buchhaltung verschiedene Pools habe oder dann eben in einem Jahr dann nur GWG. Also das ist dann alles möglich, genau.
Gibt es noch Abschreibungsmöglichkeiten?
Genau, also dann haben wir ja die klassische Abschreibung haben wir ja schon genannt. Das ist der Normalfall ist die lineare Abschreibung über eine bestimmte Nutzungsdauer. Also wenn ich mir eine Maschine kaufe, dann habe ich in der Regel eine Abschreibung von 10 Jahren. Bei Ladeneinrichtungen oder bei Büroeinrichtungen habe ich eine Abschreibung von 13 Jahren. Da gibt es dann sogenannte Abschreibungstabellen, da kann ich nachschauen, was ich habe und was das ist und dann entsprechend kann ich reagieren. Eine Besonderheit gibt es bei EDV, also wenn ich mir einen PC kaufe, PC plus Peripheriegeräte wie Monitor, wie Maus wie und so weiter, sowas kann ich sofort absetzen. Also wenn ich mir jetzt einen wirklich schicken Mac kaufe, weil ich Freiberufler bin, weil ich ein ganz spezielles, weil ich einfach mit Mac arbeite, weil ich den benötige, den teuersten Mac für 6.000 Euro, was weiß ich, was es alles gibt, den kann ich im ersten Geschäftsjahr komplett abschreiben.
Dann kann ich da durchaus meinen Gewinn mindern und damit auch meine Steuern, ja.
Dann gibt es noch etwas, und zwar die sogenannte Turboabschreibung, die degressive Turboabschreibung mit 30%. Die gilt seit 1. Juli 2025, betrifft dann Investitionen, die ich im Zeitraum vom 1. Juli 2025 getätigt habe und bis zum 31.12.2027 tätigen werde. Degressive Abschreibung heißt natürlich, ich setze dann 30% ab und gehe dann irgendwann mal über in die lineare Abschreibung. Also das ist für mich in der Regel fürs erste Geschäftsjahr auf alle Fälle die bessere Lösung.
Gibt es noch ein Abschreibungsthema?
Dann gibt es noch den sogenannten Investitionsabzugsbetrag. Das ist eine ganz feine Sache. Da kann ich sagen, okay, ich plane für die nächsten 2 Geschäftsjahre größere Investitionen. Dann kann ich sagen, okay, ich setze für das vergangene Geschäftsjahr diese geplante Investition bereits mit 50% ab. Und das heißt, es ist dann eine Steuerwirkung, ohne dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Also das ist auf alle Fälle eine feine Sache. Und es geht für Unternehmen bis 200.000 Euro Gewinn.
Okay, das heißt, den Mac, von dem du vorhin gesprochen hast, ich habe vor, den zu kaufen, dann kann ich das schon für das Jahr der jetzt anstehenden Steuererklärung ansetzen zu 50%. Das mindert dort schon mal meinen Gewinn, meine zu zahlenden Steuern. Das kann ich dann natürlich gut nehmen, um dann diesen Mac auch tatsächlich zu kaufen, weil ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen, man muss es dann irgendwann auch kaufen, sonst wird das Finanzamt dann wahrscheinlich sagen, ja, dann müssen wir das wieder rückgängig machen mit dem Absetzen.
Richtig, ja, das ist dann auch nicht so optimal, also das macht dann ja keinen so guten Eindruck. Also wenn ich dann nur Fake-Investitionsabzugsbeträge angebe, dann wird das Finanzamt irgendwann einmal ärgerlich, kann man vorstellen. Oder da wird dann sicherlich relativ bald eine Betriebsverfügung kommen. Davon muss man dann ausgehen.
Ja. So, dann haben wir jetzt uns den Business-Teil angeschaut. Einnahmen, Ausgaben, Gewinnermittlung. Nochmal die Betriebsausgaben gecheckt. Ist die Steuererklärung jetzt fertig?
Nein, weil ich sollte dann auch noch an bestimmte private Sachverhalte denken, die möglich sind. Also da gibt es dann verschiedene Anlagen in der Einkommensteuererklärung, wo ich dann schauen muss. Gerade bei den nebenberuflich Selbstständigen haben wir ja schon gesagt, die Anlage N, also die Anlage für den Job, da muss ich dann quasi meine Lohnsteuer-Jahresbescheinigung hochladen und abtippen quasi. Oder wenn ich ein Steuersystem habe, dann macht es das sogar automatisch. Oder dann kann ich auch jobbezogene Werbungskosten noch mit angeben. Mhm. Gibt es auch eine Werbungskostenpauschale. Aber an diese Dinge sollte man dann denken. Dann gibt es natürlich auch noch im ganz Privatbereich Dinge wie Krankenversicherung, Altersvorsorge, Spenden oder Kinderbetreuung. Also wenn ich zum Beispiel Schulgeld bezahle, weil mein Kind auf eine Privatschule geht, dann kann ich das bis zu einem bestimmten Betrag absetzen.
Gilt auch für Hort. Jetzt für alle, die nicht den Luxus einer Privatschule haben, auch die Hortkosten kann ich absetzen. Also auch das ist möglich.
Oder haushaltsnahe Dienstleistungen. Wenn ich zum Beispiel ein Handwerker im Haus habe, dann kann ich zum Beispiel die Arbeitsleistung des Handwerkers kann ich absetzen. Mhm. Also wenn ich mir irgendwas habe montieren lassen, die montierte Sache, wenn der mir einen Kühlschrank einbaut, dann werde ich den Kühlschrank nicht absetzen können. Aber die 2 Stunden, die er dafür gebraucht hat, die kann ich als haushaltsnahe Dienstleistungen absetzen. Gleiches gilt für Reinigungskräfte, die ich engagiere. Genau.
Dann lass uns da vielleicht jetzt nochmal gerade auf diesen, sagen wir mal, Mittelfall schauen, nebenberuflich Selbstständige. Also die haben einerseits jetzt ihre Anlage ÖER gemacht, dann haben sie ja noch ihr Gehalt. Da hattest du gesagt, da gehört der Job in die Anlage N.
Genau.
Und im Job habe ich ja die Werbungskosten. Was kann da reinfallen?
Ja, da habe ich im Prinzip, also die Werbungskosten sind nichts anderes wie die Betriebsausgaben von Arbeitnehmern. Mhm. Da gelten eigentlich nahezu die gleichen Dinge. Da gibt es auch, da gibt es zum Beispiel Entfernungspauschale, Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte. Also wenn ich, sagen wir mal, ich wohne in Potsdam und fahre nach Berlin, dann kann ich zum Beispiel diese Fahrten kann ich absetzen. Dann kann ich Arbeitsmittel, soweit sie zum Job gehören, ebenfalls absetzen. Ich kann Fortbildung für den Job absetzen. Ich kann Fachliteratur absetzen, sofern es mir nicht der Arbeitgeber bezahlt hat. Ich kann auch Bewerbungskosten absetzen oder beruflich veranlasste Reisekosten. Auch da gelten diese Tagespauschalen, gelten dann auch für Arbeitnehmer. Also das muss man wissen, genau.
Ja, und dann hattest du ja schon die privaten Abzüge ein paar genannt. Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Spenden, Kirchensteuer, solche Themen.
Genau, private Altersvorsorge. Sowas kann man definitiv mit angeben, ja, genau.
Okay. Kinder hatten wir auch kurz mit dem Thema Hort oder Privatschule. Vielleicht da noch mal wichtig, was kann da, wenn Selbstständige jetzt Kinder haben, was kann da relevant sein?
Ja, da kann ich zum Beispiel Kinderbetreuungskosten mit ansetzen. Ich kann Hortgeld, wie du schon gesagt hast, Schulgeld, wenn es relevant ist. Ich kann auch Nachhilfeunterricht, sofern ich es nachweisen kann natürlich. Also, wenn ich dann eine Rechnung im Beleg dafür habe, kann ich natürlich absetzen. Also sowas geht. Also es gibt ja so Lerncamps für Kinder. Wenn man sein Kind auf so ein Lerncamp schickt, dann kann man sowas mit angeben, ja.
Gut, das Thema Handwerker, haushaltsnahe Dienstleistungen hast du auch kurz angesprochen. Das ist möglich, das reinzupacken. Kann ja sowohl im privaten Bereich liegen, kann aber auch sein, dass mein Büro, dass da irgendwas ausgebessert werden muss, neuer Fußboden,
zum Beispiel, genau.
Also solche Sachen können mit rein. Die Reinigung, dann eben, was ist betrieblich, was ist privat, wahrscheinlich ein bisschen aufgeteilt.
Also wenn ich von Homeoffice arbeite, ja, dann muss man es halt privat und betrieblich aufteilen, genau, klar.
Wichtig, Rechnung vorhanden, nicht einfach Reinigungskosten und dann gibt es keine Rechnung für die Putzkraft. Das sorgt dann für Probleme. Am Anfang hast du auch noch gesagt, Krypto, was müssen Selbstständige beachten, wenn sie da privat mit Kryptowährung gehandelt haben?
Genau, also wenn ich Kryptowährung über irgendeinen Broker kaufe, dann fällt das nicht unter diese automatischen Quellensteuer-Dinge, die ein guter Broker normalerweise bei Aktien oder ETFs macht. Kryptowährungen muss ich quasi als privates Veräußerungsgeschäft versteuern, wenn ich einen gewissen Freibetrag überschritten habe. Also ich glaube, der liegt bei 600, 800 Euro so im Dreh rum. Da muss ich dann eben solche Verkäufe versteuern. Mhm. Das muss ich dann auch sauber dokumentieren mit entsprechenden Verkaufsbelegen und Einkaufsbelegen. Also das muss ich sauber dokumentieren. Bei Kryptowährungen muss man wissen, wenn ich eine Kryptowährung mehr als ein Jahr halte und dann veräußere oder wenn ich Gold kaufe und nach einer einjährigen Haltedauer veräußere, dann fällt nämlich keine Steuer an. Also da muss man dann eben, deswegen muss man das so genau dokumentieren vom Zeitpunkt des Kaufs und Zeitpunkt des Verkaufs.
Gut, ich würde sagen, beim aktuellen Stand, auch verglichen mit was war vor einem Jahr der Stand beim Bitcoin, da ist jetzt das Steuerthema, das Gewinnthema nicht so ein Problem, weil der liegt leider ziemlich tief. Wenn ich vor einem Jahr eingestiegen bin, dann sieht das momentan
vermutlich nicht aus. Wenn, das ist korrekt. Also da muss man dann, also wenn der sich wieder erholen sollte, habe aber dann das Glück, dass ich es wahrscheinlich in der Regel mindestens ein Jahr gehalten habe.
Ja, ja. Gibt es dann noch weitere private Punkte, an die man zumindest mal denken sollte, die jetzt hoffentlich oder wahrscheinlich nicht häufig auftreten, aber zumindest die im Kopf sein sollten?
Genau, also da kommen dann hinzu beispielsweise Ausgaben für Gesundheit, Krankheitskosten. Wenn ich zum Beispiel eine Arbeitsplatzbrille benötige, irgendwelche außergewöhnlichen Belastungen, weil ich Verwandte pflegen muss, solche Dinge. Sowas kann eine Rolle spielen, sowas sollte man sich anschauen.
Okay.
Scheidungskosten werden in der Regel nicht erstattet, aber wie gesagt, aber andere Dinge, da kann man einfach mal schauen, ob das funktioniert.
Dann kommen wir zum sechsten Schritt. Wir haben jetzt alles gesammelt, wir haben an alle Bereiche gedacht. Jetzt müssen wir das ja irgendwo eintragen, ganz praktisch, und auch an das Finanzamt übermitteln.
Genau, also jetzt geht es um die Tools, wie fülle ich meine Steuererklärung elektronisch aus. Die meisten werden sofort an Elster denken. Also sagen, okay, da brauche ich dann ein Elster-Konto und dann muss ich halt diese ganzen Dinge dann ausfüllen. Es gibt aber noch eine Alternative.
Oh. Was denn?
Das Elster ist zwar das offizielle Portal der Finanzverwaltung, aber für die meisten, ich würde mal sagen, für die meisten Steuerlaien ist im Zweifel eine Steuersoftware besser. Hm. Elster ist zwar grundsätzlich kostenlos, grundsätzlich auch sehr leistungsfähig, aber bei Elster erklärt mir so gut wie sehr wenig. Und wenn Elster was erklärt, dann ist es sehr fach, also sagen wir mal mit sehr viel Fachjargon. Dagegen eine Steuersoftware, die führt mich quasi im Rahmen eines Steuerinterviews durch meine komplette Steuererklärungen. Also da fragt mich, was mache ich? Welche Einkommensarten habe ich? Habe ich noch einen Job? Bin ich ausschließlich selbstständig tätig? Bin ich Freiberufler? Bin ich Gewerbetreibender? Und dann fragt er mich nach den Feldern der Anlage EER, dann fragt er mich nach den entsprechenden Feldern für die Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben und so weiter. Und führt mich quasi die komplette Steuererklärung einschließlich der ganzen privaten Themen.
Klingt auf jeden Fall komfortabler. Wir haben auf fürgründer.de auch einen großen Vergleich zum Thema Steuersoftware für Selbstständige, weil du ja am Anfang gesagt hast, da gibt es noch ein paar mehr Steuererklärungen als jetzt eben bei einer Privatperson. Und hier im Podcast haben wir auch vor einer Woche die Ergebnisse unseres Vergleichs. Da haben wir die Top 3 Tools vorgestellt. Lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören. Und wer da lieber geführt wird und damit auch sicherstellen möchte, dass er nichts vergisst, da ist dann eine Steuersoftware wahrscheinlich die bessere Wahl. Und auch nicht teuer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Also die Preise für eine einmalige Steuererklärung, die liegen bei knapp 46 Euro, wenn ich mir jetzt den Testsieger zum Beispiel anschaue.
Ja.
Also das ist bezahlbar. Vor allen Dingen, wenn ich dann, sagen wir mal, Steuerrückerstattung bekomme, lohnt sich das in jedem Fall. Also das ist gar keine Frage. Und ich habe die Sicherheit, dass ich wirklich auf der sicheren Seite bin. Also ich habe dann vor allen Dingen auch mittlerweile sehr die Steuer-KI bei diesen Programmen sehr, sehr gut. Da kann ich dann tatsächlich auch Detailfragen stellen. Kann ich diesen Beleg absetzen? Kann ich ihn nicht absetzen? Und die Steuer-KI wird mir dann in der Regel eine qualifizierte Antwort liefern.
Mhm. Ja. Von daher da auf jeden Fall mal reinhören. Gibt es denn, oder wo würdest du sagen, ist jetzt das ideale Tool-Setup für Selbstständigen, Selbstständige, um jetzt das Thema Steuererklärung anzugehen?
Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, im Endspurt der Steuererklärung eher, sagen wir mal, unorganisiert bin, dann würde ich sagen, in jedem Fall gibt es drei Dinge, die ich brauche für die Steuererklärung dann für das Jahr 2026. Das ist eine Buchhaltungssoftware, das ist ein Geschäftskonto und das ist eine Steuersoftware. Also dieses Dreigestirn sozusagen, das sollte man definitiv haben, weil wenn ich das dann mache, dann wird die Steuererklärung relativ schnell fertig. Da muss ich dann vielleicht auch gar nicht mehr bis zum 31.07. warten. Wenn ich merke, ich kriege eine Steuerrückerstattung, dann kann ich sowas möglicherweise vielleicht sogar schon im März machen. Und dann kriege ich schneller meine Steuerrückerstattung. Also das macht definitiv Sinn, mit dem Tool-Arsenal zu arbeiten. Ja. Gar keine Frage.
Gibt es einen Case, wo du sagen würdest, Elster ist trotzdem okay?
Elster ist okay, wenn mein Steuerfall überschaubar ist, wenn ich, sagen wir, mich sehr gut auskenne, wenn ich eher wenige Einnahmen habe, wenn ich eher wenige Ausgaben habe, wenn ich keine komplizierte Umsatzsteuer habe, keine vielen Sonderfälle, dann kann ich das auch mit Elster machen. Weil die Anlage EWR ist jetzt vergleichsweise einfach. Mhm. Und wenn ich weiß, okay, wie das mit der Anlage S funktioniert, wenn ich keine Gewerbesteuer habe, Gewerbesteuer muss ich sagen, wenn ich Gewerbesteuer habe, würde ich Steuersoftware nehmen. Entweder Steuerberater oder Steuersoftware. Ja. Wenn ich keine Gewerbesteuer habe, kann ich Elster riskieren. Ja.
Ja, du hattest im Steuersoftware-Vergleichs-Podcast auch gesagt, dass Elster eher für diejenigen ist, die gerne die schwarze Piste fahren und das vielleicht damit zu vergleichen.
Sagen, ja, genau.
Die Steuersoftware dann eher die blaue Piste. Piste, also deutlich komfortabler, entspannter, nicht so risikohaft. Und man kommt heile unten an. Jetzt habe ich das dort eingetragen oder wurde auch abgefragt. Du hast ja gesagt, gerade in der Steuersoftware gibt es einen schönen Dialog, sodass da alles gut abgefragt wird. Bevor ich jetzt auf Senden klicke, was sollte ich jetzt doch nochmal dann unbedingt auch prüfen?
Also gerade wenn ich mit der Steuersoftware arbeite, dann sehe ich ja, kriege ich da eine Erstattung raus oder muss ich da eventuell was bezahlen? Sobald ich was bezahlen will, würde ich mir einfach nochmal überlegen, hoppla, gibt es nicht noch irgendwas, was ich absetzen kann? Also das würde ich definitiv machen. Ich meine, das funktioniert ja bei einer Steuersoftware wunderbar. Ja. Ich kann ja den kompletten Durchgang nochmal wiederholen und kann bei bestimmten Belegen nochmal zusätzlich angeben, wenn ich noch was gefunden haben sollte. Also auf alle Fälle nicht vorschnell auf den Sendebutton drücken, sondern dann lieber nochmal checken, kann ich noch was absetzen, bevor ich hier was zahlen muss, genau.
So, und dann kommt ja im Prinzip jetzt der letzte Schritt. Was sollte ich direkt nach dem Absenden tun?
Gut, nach dem Absenden gibt es eine technische Sache, das Übermittlungsprotokoll sollte man abspeichern. Also wenn ich jetzt mit der Steuersoftware arbeite, wenn ich für eine Steuersoftware registriert bin, macht es das Programm automatisch. Bei Elster, wenn ich ein eigenes Elster-Konto habe, dann habe ich das im Prinzip eigentlich auch automatisch in Elster gespeichert. Ansonsten lege ich es halt irgendwie ab, zur Sicherheit, vielleicht mal noch ein zweites Mal. Genau, dann würde ich auf alle Fälle die voraussichtliche Berechnung der voraussichtlichen Steuerzahlung absichern, dass ich weiß, okay, was wird auf mich zukommen. Mhm. Und
also zurücklegen, genau, ne, Rücklagen bilden.
Rücklagen bilden, genau. Dann idealerweise dann auch die Anzahlungen, also sollte ich eine Steuerzahlung haben, sollte sich die Steuerzahlung ergeben, muss ich dann auch an meine Vorauszahlungen denken. Also ich muss dann auch die Höhe der Vorauszahlungen anpassen. Das ist ein wichtiger Punkt auch.
Wann muss ich denn im Zweifel zahlen?
Also da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder ich kriege einen Bescheid, das ist bei der Gewerbesteuer der Fall und bei der Einkommensteuer der Fall. Da zahle ich erst, sobald der Bescheid da ist. Mhm. Bei der Umsatzsteuer allerdings, da muss ich proaktiv tätig werden. Also sobald ich weiß, aus meiner Umsatzsteuererklärung muss ich etwas bezahlen, dann muss ich das auch innerhalb von einer Woche, muss das dann beim Finanzamt sein, die Zahlung, weil sonst gibt es einen Verspätungszuschlag.
Da dann drauf achten.
So. Also das muss man wissen.
Dann kommt der Bescheid, dann überweise ich einfach.
Kommt drauf an. Also wenn ich jetzt ausgerechnet habe, ich bekomme eine Rückerstattung und der Bescheid sagt, nein, du darfst 1.000 Euro nachzahlen oder zwei oder wie auch immer, dann sollte man natürlich mal checken, woran liegt denn das, dass das Finanzamt hier unterschiedlicher Meinung ist. Und da habe ich jetzt den Vorteil bei einer Steuersoftware, dass ich hier eine Bescheidprüfung machen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, da gebe ich halt den Bescheid, dann lade ich dann hoch und dann wird die Steuer-KI sagen, in dem und dem Punkt ist das Finanzamt der und der Meinung. Dann kann man sich dann überlegen, lege ich Einspruch ein? Auch da hilft mir dann die Steuersoftware. Oder muss ich diesen Frosch leider schlucken? Also das, manchmal muss ich auch werden Nachweise angefordert. Da muss ich dann eben schauen, was der Finanzamt von mir will. Genau. Also einen Bescheid kann man in jedem Fall prüfen lassen. Im Zweifel habe ich auch die Möglichkeit, einen Einspruch dagegen zu erlegen.
Genau, das Thema Nachzahlung hatten wir ja schon kurz thematisiert. Wenn das eben auch bei der Steuersoftware dann rauskommt, dann ist es wichtig, da frühzeitig schon mal Liquidität einzuplanen, vor allen Dingen, wenn es eine hohe Nachzahlung ist. Nicht erst, wenn dann der Bescheid kommt und gegebenenfalls ja durchaus auch mal mit dem Finanzamt dann sprechen. So. Du hast es auch kurz schon angeteasert. Wenn ich eine hohe Nachzahlung habe, dann wird das Finanzamt wahrscheinlich auch an meinen Vorauszahlungen was ändern wollen. Was hat es damit nochmal auf sich?
Genau, also das ist auch ein Punkt. Also wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, ich mache jetzt zum 31.07. meine Steuererklärung und ich stelle fest, ich muss, wir haben einen Selbstständigen, der gut verdient hat, er muss 10.000 Euro nachzahlen, obwohl er schon Vorauszahlungen geleistet hat. Mhm. Dann sollte er sich definitiv überlegen zu sagen, okay, ich passe jetzt, ab jetzt meine Vorauszahlungen an, weil dann habe ich im Prinzip für die kommenden Dinge weniger Stress. Das heißt, da muss ich wirklich meine Liquidität gut planen und dann einfach einen Antrag stellen, dass ich meine Vorauszahlungen anpasse. Wenn ich die Vorauszahlung erhöhe, da wird das Finanzamt nichts dagegen haben. Wenn ich sie senken will, weil ich merke, hoppla, mein Gewinn entwickelt sich in die falsche Richtung, dann muss ich das entsprechend begründen und dann wird das Finanzamt diese Herabsetzung akzeptieren, wenn es schlüssig begründet wird.
Genau. Genau, also ich kann proaktiv handeln, das Finanzamt wird aber, wenn der Bescheid dann erstmal raus ist, dann auch, würde auch auf mich zukommen und über höhere Vorauszahlungen oder die einfach festsetzen.
Wird die Vorauszahlung neu festsetzen, genau.
So. Genau, ne? Also von daher lieber früher aktiv werden.
Genau.
Jetzt ist es ja häufig so, viele warten bis zum Schluss, haben jetzt vielleicht dann unseren Podcast auch noch gehört, haben das dann als zum Anlass genommen, oh, jetzt gehe ich in den Endspurt hier für meine Steuererklärung 2025. Dann ist das durch und dann denkt man, jetzt habe ich wieder ein Jahr Zeit. Vielleicht jetzt als Impuls, Andreas, doch mal zu reflektieren, was kann ich aus diesem Endspurt wieder mitnehmen, um vielleicht im nächsten Jahr nicht so einen Zeitdruck zu haben.
Wenn ich es wirklich jetzt am letzten Drücker mache, weil ich unorganisiert bin, weil meine Belege irgendwo rumliegen, weil ich es eigentlich nicht komplett benannt habe, dann sollte ich mir definitiv meine Buchhaltungsorganisation neu aufsetzen. Also das sollte meine komplette Buchhaltungsorganisation überdenken. Mhm. Und wie gesagt, da würde ich definitiv dann anfangen, mit einer Buchhaltungssoftware zu arbeiten, dass er meine Belege zeitnah erfasst, also sprich am besten idealerweise wöchentlich. Das geht mit einer guten Software auch super schnell. Also das ist dann wirklich, da erfasse ich 25 Belege innerhalb von 7 Minuten. Also da gibt es eigentlich gar keine Frage mehr. Das macht man dann einfach. Und ich habe keinen Stress, ich habe einen guten Überblick. Ich weiß, kenne auch meine Gewinnsituation dann sehr genau. Das hat nur Vorteile. Und habe dann, wie gesagt, wirklich meine Anlage EUR, erstelle dann auf Knopfdruck, beziehungsweise erstelle die Daten für die Anlage auf Knopfdruck. Mhm. Also hat nur Vorteile. Natürlich dann auch Geschäftskonto, eigenes Geschäftskonto. Es gibt mittlerweile so viele Geschäftskonten, die auch so gut wie nichts kosten. Dann habe ich meine privaten Transaktionen von den geschäftlichen getrennt. Habe alles sauber im Überblick. Also kann man nur empfehlen. Und dann idealerweise auch mit der Steuersoftware arbeiten. Weil ich kann ja eine Steuersoftware immer benutzen. Also ich gebe ja bei der Steuersoftware fallen ja Erstkosten an, wenn ich eine Erklärung abgebe. Das heißt, ich kann auch unterjährig sagen, ich kann im Oktober sagen, okay, ich erwarte einen Gewinn von, keine Ahnung, 60.000, 70.000 Euro. Was heißt denn das steuerlich für mich? Ja, auch da kann ich dann schon proaktiv tätig sein. Also kann man nur empfehlen, mit den entsprechenden Tools Setup hier zu arbeiten, definitiv.
Ja. Und vielleicht auch nochmal das, was du ja gesagt hast, meine ganzen Fahrten dokumentieren, auch nochmal auf das Thema der Anschaffung zu gucken. Ne? Also vielleicht, welche Anschaffung steht noch an? Was kann ich dann vielleicht doch jetzt schon abschreiben dafür, sie auch zu planen dementsprechend? Also insofern wichtig, das unterjährig schon mal zu machen, auch das Thema Rücklagen im Blick zu behalten und nicht alles auszugeben, weil ein Teil von dem, was ihr einnehmt, ist nun mal eine Finanzamtsschuld am Ende des Tages in der Einkommensteuer, in der Gewerbesteuer, vor allen Dingen auch in der Umsatzsteuer. Und insofern da die Rücklagen schon unterjährig bilden. Genau. Ich glaube, dann entzerrt das diese Panik und diesen Stress zum Ende. Ja, von daher, Andreas, nochmal dein Tipp zum Schluss für Selbstständige. Was wäre der wichtigste?
Ja, der wichtigste Tipp ist einfach erstens jetzt in den nächsten Wochen schauen, dass ich, wie gesagt, alles gebacken bekomme. Wenn ich jetzt wirklich komplett unorganisiert bin, auf alle Fälle einen Excel-Export meines Kontos machen, ob das jetzt Privatkonto oder Geschäftskonto, dann alle Positionen, die irgendwie was mit meinem Business zu tun haben, durchgehen, was da war, was waren das für Ausgaben, was waren das für Einnahmen, das alles sauber dokumentieren, dann erfassen in der Anlage EUR, also das ist wirklich dann. Und dann schauen, wenn Belege fehlen, die dann nachfordern. Ich kann sie ja trotzdem schon mal angeben in der Einkommensteuererklärung, muss sie aber dann wirklich auch nachfordern, aktiv. Dann kriegt man sowas gewuppt. Also ich kenne tatsächlich einen Fall von jemandem, der musste seine Steuererklärung abgeben und hatte eine Woche vorher seinen Ordner mit den Belegen verlegt. Und der ist dann definitiv so vorgegangen. Excel-Export, alles abgecheckt. Er hat dann ein Wochenende geopfert. Für die Steuererklärung, aber er hat es dann am Ende hinbekommen und es ist auch alles gut gegangen, ja. Er hat auch den Ort dann wieder gefunden, aber selbst wenn er ihn nicht mehr gefunden hätte, hätte er sich irgendwie behelfen können, ja.
Das war vielleicht die Ehefrau. So, das gehört nicht hierhin. Deshalb fassen wir die 7 Schritte nochmal kurz zusammen. Also Schritt 1, Überblick gewinnen. Welche Steuererklärung muss ich eigentlich machen? Schritt 2 war, die Unterlagen und die Buchhaltung vervollständigen. Schritt 3, weil der Gewinn aus der Selbstständigkeit ermitteln. Dann auch nochmal im Schritt 4 die Betriebsausgaben prüfen und nichts verschenken. Im Schritt 5 ist aufgezeigt, auch weitere Einkünfte und private Steuerabzüge zu ergänzen, weil als Selbstständiger habe ich eben in der Steuererklärung nicht nur meinen Gewinn aus der selbstständigen Tätigkeit, sondern ich habe noch andere Einkunftsarten und auch Ausgaben, die ich absetzen kann. Kinder beispielsweise, also das kommt alles mit dazu. Schritt 6 war dann das Tool wählen. Also da auf der einen Seite natürlich Elster, auf der anderen Seite, ich hoffe, das ist klar geworden, das Thema Steuersoftware, schrittweise geführt, dialogorientiert.
So ist es, genau.
Während Elster ja nicht beim Steuersparen hilft, hat da die Steuersoftware vielleicht noch ein paar Tipps für mich. Und dann habe ich Schritt 7, abgeben, pünktlich, zahlen, aber wenn der Bescheid, also auch den Bescheid prüfen und dann gegebenenfalls Vorauszahlung neu planen. So, und ich glaube, wer diese Schritte jetzt durchgeht, hat einen klaren Fahrplan. Nichtsdestotrotz, es braucht Zeit. Das ist nun mal jetzt so. Steuererklärung ist sicherlich nicht eine der schönsten Wochenendbeschäftigungen, aber notwendig. Wichtig jetzt nicht direkt ins Formular starten, sondern erst sortieren, dann rechnen, dann prüfen, dann abgeben und sich da jetzt einfach durchbeißen. Andreas, vielen Dank für die Einordnung.
Vielen Dank, war mir eine Freude, dabei gewesen zu sein.
Und ja, ich hoffe, wir konnten euch jetzt Orientierung geben, da schrittweise jetzt durchzugehen. Ihr habt ja noch, wenn der Podcast jetzt live geht, einen guten Monat Zeit. Fangt jetzt an, desto weniger Stress habt ihr hinten raus. Ein Link zum Steuersoftware-Vergleich ist in den Shownotes drin, dass ihr da reingucken könnt. Genau, und wir haben da auch noch auf fürgründer.de eine ganze Reihe an Unterlagen, auch nochmal ein bisschen eine Checkliste für das Homeoffice, eine Checkliste für das Thema Abschreibung. Also auch das findet ihr da bei uns. Und dann drücken wir euch die Daumen. Viel Erfolg bei eurem Date mit dem Finanzamt. Und von mir jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Klickt ein Abo. Steuererklärung geht vorbei, kommt aber wieder. Insofern seid ihr dann wieder informiert. Und natürlich kriegt ihr jede Woche tolle andere Folgen zu hören. Von daher lasst gerne ein Abo da. Oder teilt die Folge jetzt auch mit jemandem, von dem ihr wisst, oh, der ist auch gerade in der Steuererklärung drin. Genau. Wenn ihr Fragen und Wünsche habt zum Podcast, schreibt mir gerne an podcast@für-gründer.de. Und ansonsten wünschen wir euch viel Erfolg und sagen bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.